Cholesterin ist ein Naturstoff, ist nicht gut oder böse. Jede Zellmembran braucht Cholesterin. Wir brauchen Cholesterin für unsere Hormonsynthese zum Beispiel. Ein Problem ist Cholesterin, wenn es an der falschen Stelle ist. Wir müssen immer als Ärztinnen und Ärzte uns überlegen, für jede einzelne Tablette, ist sie notwendig, was hat die Person davon und wie können wir die Zahl der Tabletten möglichst klein halten. Noch ein Grund mehr, mit dem Rauchen aufzuhören, weil Rauchen und erhöhtes Lipoprotein klein A ist eine besonders bösartige Kombination. Also diejenigen, die unseren Podcast bis zum Ende gehört haben, die sind schon mal auf der Gewinnerseite.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Wir sortieren herzmedizinische Themen so, dass Sie danach bessere Entscheidungen treffen können. Heute geht es um eine Frage, die vielen sicherlich bekannt vorkommt. Es geht darum, Cholesterinwerte sind zu hoch. Statin nehmen und das Problem ist erledigt. Ja, so einfach ist es leider oft nicht. Und das unter anderem, weil Betroffenen oft unklar ist, was genau damit erreicht werden kann und soll, weil das hohe Cholesterin auch nicht wehtut. Zudem schwirren verwirrende Begriffe wie LDL-Zielwerte, Non-HDL und Apolipoprotein B durch die Medien. Um das einmal alltagstauglich einzuordnen und Ihnen ein Update über wichtige neue Erkenntnisse zu geben, begrüße ich nun einen der profiliertesten Experten auf diesem Gebiet, Professor Dr. Ulrich Laufs aus Leipzig, Leiter der Kardiologie am dortigen Universitätsklinikum. Hallo Professor Laufs, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Frau Ney, ich grüße Sie herzlich.
Genau, mein Name ist Ruth Ney und ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung. Professor Laufs, lange galt ja wirklich, Statin einnehmen, der LDL-Cholesterinwert geht runter, fertig. Aber warum scheint denn gerade derzeit die Lipidtherapie doch deutlich komplexer zu sein?
Ich glaube, das sind zwei Gründe. Erstens, und das ist eine gute Nachricht, haben wir eine ganze Reihe von neuen Medikamenten zur Verfügung. Das kennen wir alle vom Bluthochdruck, wo es ja ganz selbstverständlich ist, dass wir verschiedene Medikamentengruppen haben, die wir gut miteinander kombinieren können in Abhängigkeit von dem Bedarf und den individuellen Begleiterkrankungen und Eigenschaften einer Person, die betroffen ist. So ist es jetzt zunehmend in der Lipidtherapie auch. Und zweitens haben wir gelernt, dass es verschiedene Sorten von Blutfetten gibt, die leider krank machen können. Da ist das LDL-Cholesterin nach wie vor der wichtigste Faktor. Aber wir haben, und das ist erfreulich, dass wir auch da eben neue Therapieoptionen haben, beziehungsweise in der Zukunft wahrscheinlich bekommen werden, auf Faktoren wie zum Beispiel die Triglyceride, die Neutralfette, aber auch das Lipoprotein klein a, die dann von einer besonderen Behandlung auch profitieren.
Gleichzeitig hört man auch immer wieder das Schlagwort the lower the better, also auch bezogen auf das LDL-Cholesterin, je niedriger der Wert, desto besser. Und tatsächlich haben ja auch die kardiologischen Fachgesellschaften zuletzt immer niedrigere Zielwerte angesetzt, vor allem für Patienten mit einem besonders hohen Herz-Kreislauf-Risiko. Wie gut ist denn das wissenschaftlich dieses Prinzip abgesichert?
Also das Erste ist zutreffend. Das Zweite, da muss ich was dazu sagen, da fange ich mal damit an. Also die Zielwerte der Leitlinien, die sind seit vielen, vielen Jahren unverändert. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr ein sogenanntes Update, eine neue Überarbeitung der europäischen Leitlinien, die auch von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie übernommen werden. Und da sind seit den 2019 publizierten Daten, und das ist ja in den Jahren davor schon festgelegt worden hatte. Es ist nicht so, dass das immer tiefer geht. Es ist im Gegenteil so, dass immer mehr Studien die bestehenden Zielwerte tatsächlich stützen. So, jetzt wie niedrig, je niedriger, desto besser. Dazu muss man noch mal kurz Revue passieren lassen. Cholesterin ist ein Naturstoff. Ist nicht gut oder böse. Jede Zellmembran braucht Cholesterin. Wir brauchen Cholesterin für unsere Hormonsynthese zum Beispiel. Ein Problem ist Cholesterin, wenn es an der falschen Stelle ist. Und die falsche Stelle ist die Gefäßwand, weil da Cholesterin die Verkalkung macht. Und deshalb ist das Problem, wenn das Cholesterin im Kompartiment Blut, im Blut erhöht ist. Und wir wissen, und das ist sehr, sehr gut untersucht, dass wenn wir das Cholesterin im Blut tief senken, wir dadurch nicht den Cholesteringehalt an den notwendigen Stellen reduzieren. Und das liegt daran, dass jede Zelle eigentlich ihre eigene kleine Cholesterinfabrik hat und Cholesterin synthetisieren, herstellen kann. Deshalb im Blut gilt, je niedriger, desto besser. Desto besser bedeutet, desto weniger Verkalkung. Und dann desto weniger Schlaganfälle, Herzinfarkte, aber auch solche Dinge wie zum Beispiel Erektionsfunktion oder kognitive Funktion im Alter. All die Dinge, die über das Cholesterin mit verursacht werden.
Also es gibt da überhaupt keine Untergrenze, bei der man irgendwie vorsichtig sein müsste, höre ich so raus.
Also tatsächlich im Blut nicht. Es ist so, dass die Nobelpreisträger Braun und Goldstein mal ausgerechnet haben, wie viel von diesem Cholesterin braucht man eigentlich, um die Rezeptoren in der Leber, um die es da geht, diese LDL-Rezeptoren zu sättigen. Und das ist tatsächlich auch unter 30 Milligramm pro Deziliter, also unter 0,8 oder so Millimol pro Liter noch der Fall.
Und man braucht dann auch einfach diese Zielwerte, um dann wirklich das Risiko genau ansteuern zu können. Also nicht nur einfach, wir sagen, komm, wir gehen runter unter einen gewissen Wert, sondern wir steuern ganz bewusst einen besonderen Zielwert an.
So, das Prinzip der Zielwerte ist folgendes. Nicht mit der Gießkanne und auch nicht Medikamente ins Trinkwasser, sondern die Frage ist, welches Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall, andere schlimme Dinge hat die Person, der ich gegenüber sitze als Ärztin oder Arzt. Weil man kann ja nur das verhindern, was auftritt. Wenn ich eine Gruppe von Personen habe, die überhaupt keinen Herzinfarkt bekommt, dann kann ich ja tun, was ich will. Kann ich ja keine Herzinfarkte verhindern, die nicht auftreten. Und dann hätte man unter Umständen eine unnötige Maßnahme. Gilt für alle Maßnahmen, nicht nur für die Lipidsenkung. So. Je höher das Risiko, desto mehr hat man davon. Und das Risiko ist natürlich wesentlich auch davon getrieben, wie hoch ist das Cholesterin. Und deshalb wird schon seit vielen, vielen Jahren auch in allen Leitlinien vorgeschlagen, der erste Schritt ist für Ärztinnen und Ärzte, das Risiko einer Person anzugucken. Ist es niedrig, gering, mittel oder sehr hoch? Sehr hoch sind alle die, die schon Verkalkungen haben, die schon mal einen Stent bekommen haben, die schon mal einen Herzinfarkt oder ischämischen Schlaganfall zum Beispiel hatten. Und das Risiko, und da ist auch so ein bisschen eine Allokationsentscheidung mit eingepreist, also im Prinzip die Frage, wie viel können wir für einen bestimmten Aufwand auch an Gesundheit erreichen. Aufwand sind nicht nur Kosten fürs Gesundheitswesen, sondern auch zum Beispiel, dass ich als Betroffene jeden Tag eine Tablette schlucke. Was habe ich davon? Und das ist eben am höchsten, wenn mein Risiko hoch ist. Und für die gilt, um mal eine Zahl zu nennen, also wenn man schon einen Herzinfarkt hatte, ist das LDL, da geht es drum, Cholesterinziel, kleiner 55 Milligramm pro Deziliter oder 1,4 Millimol pro Liter.
Und diesen Gefäßschutz erreiche ich also einmal hinsichtlich Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko, aber auch, das klang jetzt gerade eben bei Ihnen an, beim Thema Demenz, PAVK, sogar erektile Dysfunktion. Also PAVK ist dann in den entfernten Gefäßen, vor allem in den Beinen, wir kennen das als Schaufensterkrankheit auch.
Das ist genau richtig. Also es ist so, unsere Gefäße sind für alle Organe wichtig. Und dann gibt es ganz naheliegende Dinge, wie zum Beispiel eine Erektion ist direkt davon abhängig, wie gut Gefäße sich aufdehnen können von der Vasodilatation. Und die wird beeinträchtigt, wenn Bluthochdruck und hohes Cholesterin da ist. Und dann das, was, glaube ich, für viele, zumindest meiner Patienten, die ganz entscheidende Frage und Wunsch ist, wie ist es um die kognitive Funktion Selbstbestimmung im Alter bestellt? Und da gibt's ja diese, was der Volksmund sagt, man ist verkalkt im Kopf. Ja, das ist schlecht, die Arteriosklerose. Und wenn man gesunde Gefäße hat, verlaufen alle demenzielle Erkrankungen, auch die, die primär vielleicht mit den Gefäßen gar nichts zu tun haben. Das ist bei der Alzheimer'schen Erkrankung zum Beispiel eine komplexe Sache. Aber auch diese demenziellen Erkrankungen verlaufen immer besser, wenn die Gefäße gesund sind. Ja, und das heißt, die vier Dinge, die man für sich tun kann, um kognitiv im Alter fit zu bleiben, ist in Bewegung bleiben und nicht rauchen. Das sind die Dinge, die man selber tun kann, in Bewegung bleiben und nicht rauchen. Und dann auf den Blutdruck achten und aufs Cholesterin achten. Es gibt auch noch andere Dinge, aber das sind die vier Biggies.
Ja, das ist ja auch schon mal, damit kann man sehr viel erreichen. Ja. Und auch bei der Entscheidung, wie intensiv gesenkt wird, Sie haben es auch schon erwähnt, da spielen wirklich ja individuelle Faktoren wie Vorerkrankungen und auch das familiäre Risiko oder der berühmte Risikofaktor Lipoprotein klein a, der genetisch bedingt ist, eine wichtige Rolle. Aber vielleicht können Sie mal ganz kurz zusammenfassen, was man hierzu wirklich auch als Patient wissen muss, wenn so eine Entscheidung für eine Therapie ansteht zur Lipidsenkung.
Also je höher das Risiko ist, desto mehr hat man von der Cholesterinsenkung als jemand, der die Tabletten einnimmt. Und natürlich ist die Höhe des Cholesterins entscheidend. Ne? Man hat am meisten von der Cholesterinsenkung, wenn die Ausgangswerte hoch sind. Und jetzt haben wir gelernt, dass es neu, dass zusätzlich zu diesen klassischen Dingen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, also wie ist die Familienanamnese, wie ist der Blutdruck, hat man Diabetes, ja, nein, raucht man, ja, nein, ist der Blutdruck hoch, ja, nein, das sind die sogenannten klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren, die sind ganz, ganz wichtig. Haben wir gelernt, dass es weitere Faktoren gibt, die Personen identifizieren, die besonders von einer Lipidsenkung profitieren können, die sogenannten Kontextfaktoren. Das sind zum Beispiel chronisch entzündliche Erkrankungen, ja, das sind zum Beispiel Personen, die mit HIV leben, Tumorerkrankungen und jetzt zu den Laborwerten, die Sie angesprochen haben, da gibt es zwei Dinge, die wir gelernt haben, dass diejenigen, die ein deutlich erhöhtes Lipoprotein klein a haben, dieser spezielle genetisch, wie Sie gesagt haben, genetisch festgelegte Blutwert, wenn der erhöht ist, profitiert man besonders von einer Cholesterinsenkung. Und ein zweiter Laborwert ist das sogenannte hochsensitive CRP. Das ist ein Blutwert, der chronische Entzündung anzeigt. Und damit ist nicht gemeint die Entzündung, die man hat, wenn man eine akute Infektion hat. Also wenn man zum Beispiel eine respiratorische Infektion hat, eine Bronchitis oder wenn man einen Durchfall hat, eine Gastroenterite, das ist damit nicht gemeint. Da ist sozusagen die Inflammation dieser Infektion zugeordnet. Sondern damit ist gemeint, wenn man ein etwas erhöhtes hochsensitives CRP hat, ohne dass eine Infektion vorliegt, dann zeigt das eine chronisch entzündliche Aktivität an und letztlich ist unsere Gefäßverkalkung eine chronisch entzündliche Erkrankung, weil es auch durch weiße Blutkörperchen und die Einwanderung von weißen Blutkörperchen in die Gefäßwand mitvermittelt wird. Und wir haben gelernt, dass wir damit noch besser entscheiden können, wer profitiert von einer Lipidsenkung und wer vielleicht auch nicht.
Mhm. An der Stelle können wir ganz kurz auch erläutern, CRP steht für C-reaktives Protein.
Ja, genau, C-reaktives Protein. Mhm. Und das ist ein ganz etablierter und auch sehr robust bestimmbarer Blutmarker, so global für Entzündung. Wie so eine Art, wenn Sie so wollen, Fieberthermometer in den Bluteiweißen.
Der Besserwisser.
Was haben Entzündungen mit Gefäßablagerungen zu tun? Vielleicht ist Ihnen in Blutbefunden schon einmal der Messwert hochsensitives CRP begegnet, kurz hsCRP. Das CRP steht für C-reaktives Protein und dieses Protein wird vermehrt bei Entzündungen freigesetzt, angestoßen unter anderem durch zentrale Botenstoffe des Immunsystems wie das Interleukin 6. Mit hochempfindlichen Messmethoden lässt sich das CRP bereits in sehr niedrigen Konzentrationen bestimmen. Und das ist wichtig, weil Entzündungsprozesse auch für das Entstehen von Atherosklerose bedeutsam sind, also von gefährlichen Ablagerungsprozessen in unseren Blutgefäßen. Hierbei wandern nämlich Zellen des Immunsystems an die geschädigte Stelle und locken über weitere Signalstoffe andere Zellen an, bis die Immunabwehr entgleist. Und das kann einzelne Ablagerungen, sogenannte Plaques, so destabilisieren, dass es zu einer Ruptur, zum Einreißen kommt und infolgedessen zum Herzinfarkt. Das hochsensitive CRP hilft daher, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser einzuschätzen. Sicherlich auch immer wieder in Fachgruppen diskutiert, aber auch im Alltag erleben Herzpatienten trotzdem oft widersprüchliche Aussagen. Also vielleicht der Kardiologe fordert einen sehr niedrigen Zielwert, der Hausarzt ist eher zurückhaltend, weil er vielleicht vor allem bei älteren Menschen eher darauf setzt, nicht zu viele Tabletten zu geben, damit die Patienten nicht durcheinander kommen. Wie löst man denn diesen Konflikt?
Ja, also Konflikt, also der Vorteil der Lipidsenkung ist immer dann gegeben, wenn Gefäßverkalkung und ihre Folgeerkrankung für die betreffende Person im Vordergrund stehen. Es gibt natürlich Situationen jetzt bei ganz betagten Menschen, die vielleicht im Endstadium eines Tumors sind oder die ganz schwer beeinträchtigt gepflegt werden, wo die Frage, ob ein Herzinfarkt oder Schlaganfall auftritt, nicht mehr im Vordergrund steht. Dann ist natürlich die Lipidsenkung etwas, was diese Dinge verhindert, von der man sich aber per se ja nicht besser fühlt, leider, sodass man das dann werten muss. Der Punkt, dass die Tabletten nicht so viele sein sollen, der ist sehr berechtigt. Und deshalb ist es wichtig, auch dass man kluge, und das ist die moderne Strategie, Kombinationstabletten einsetzt. Und wir müssen immer als Ärztinnen und Ärzte uns überlegen, für jede einzelne Tablette, ist sie notwendig, was hat die Person davon und wie können wir die Zahl der Tabletten möglichst klein halten. Absolut. Aber wir wissen, dass gerade auch ältere Menschen von der Lipidsenkung profitieren, weil eben deren Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, aufgrund des Lebensalters, das Lebensalter ist halt auch ein wichtiger Risikofaktor, hoch ist, sodass sie sogar, was die sogenannte absolute Risikoreduktion angeht, besonders profitieren können. Also insofern ist das Lebensalter per se kein Grund, so eine Therapie vorzuenthalten.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Heiß diskutiert wird auch eben, es gibt nicht nur das LDL-Cholesterin, sondern mit ebenfalls wichtigen Parametern, wenn es um das Atherosklerose-Risiko geht, tauchen jetzt auch Begriffe auf wie Non-HDL oder Apolipoprotein B, unter Umständen vielleicht sogar als besser aussagekräftig. Gerade auf den sozialen Medien wird sowas häufiger mal rauf und runter diskutiert. Können Sie das mal einordnen für unsere Zuhörerinnen?
Ja, also Lipoproteine sind ja Verpackungen von Cholesterin, sodass es wasserlöslich wird und man kann diese Gesamtheit der bösen Buben fassen, indem man ihre Proteingrundstruktur, das ist das ApoB, misst. Man kann auch da eine Berechnung durchführen. Es ist nur so, dass das sowohl nicht nur die Patientinnen und Patienten verwirrt, sondern definitiv auch die Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Und tatsächlich für den einzelnen Patienten der Unterschied nicht sehr groß wird. Ich sage Ihnen, wie das zustande kommt. Wenn man epidemiologisch, also einen großen Datensatz betrachtet, 10.000 Personen, und man weiß nicht viel über die, außer diese Blutwerte, dann ist das ApoB und das Non-HDL ein klein bisschen besser. Wenn ich aber eine Person vor mir habe, wo ich weiß, ob die Triglyceride erhöht sind, wo ich weiß, die Person hat zum Beispiel ein Diabetes mellitus, die hat ein sogenanntes metabolisches Syndrom, dann ist sozusagen vom Ende her gedacht, also ändert es was an der Behandlung für die Person. Mhm. ApoB oder Non-HDL außerhalb von jetzt Spezialsprechstunden und Situationen, wo man sich besonders um Prävention kümmert, nicht so, dass es die Therapie wirklich verändert. Und es kompliziert aber die Kommunikation, so wie wir jetzt auch drüber reden, langatmig. Mhm. Deshalb bin ich ein Verfechter davon, es einfach zu halten und die Kommunikation nicht zu sehr zu verwirren.
Mhm. Also das eine ist eher so der wissenschaftliche Part, was man so über Studien oder sonst wie tendenziell rausbekommt. Aber eigentlich für die wirklich im praktischen Leben, für die Therapieentscheidung kann man sich nach wie vor auf die LDL-Cholesterinwerte gut verlassen.
Absolut, uneingeschränkt, genau.
Vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt für so eine Art Zwischenresümee, weil das für unsere Hörer und Hörerinnen doch wichtig ist. Wie sollten Sie denn vielleicht welche Fragen sollten Sie in der Sprechstunde vielleicht stellen, um dann besser zu verstehen oder Ihre Therapie einzuordnen?
Tatsächlich nach dem LDL-Zielwert zu fragen, Das ist, glaube ich, schon eine gute Maßnahme. Und ein Vorteil dieses Konzeptes der Zielwerte ist, dass man ja gemeinsam als Betroffene jetzt mit Ärztin und Arzt auf dieses Ziel hinarbeiten kann, die Lebensstilfaktoren und die Therapie daran ausrichten kann.
Also tatsächlich auch so eine Art Appell zu sagen, wenn Sie jetzt Ihren LDL-Cholesterinwert nicht kennen, vielleicht dann den nächsten Arztbesuch einmal zu nutzen oder nachzufragen.
Ja, absolut.
Jetzt geht es auch darum, wir haben jetzt schon ein paar Mal diesen Begriff Lipoprotein klein a als Risikofaktor gewertet. Den kann man ja auch bestimmen lassen, aber das ist jetzt anders als das LDL-Cholesterin noch keine offizielle Kassenleistung. Es wurde jetzt oft gesagt, einmal im Leben, damit man weiß, wo man steht, mit seinem Risiko ihn messen zu lassen. Jetzt habe ich aber doch häufiger gehört, dass es offensichtlich doch zu Schwankungen kommen kann. Zum Beispiel bei Frauen nach den Wechseljahren. Reicht also am Ende da diese häufig propagierte einmalige Messung so als Richtwert nicht aus? Vor allem, wer sollte vielleicht dann ein zweites messen?
Also, es ist ein leider böses Lipoprotein, was auch vergesellschaftet ist mit Gefäßverkalkung und Aortenklappenerkalkung, was zu etwa 90% genetisch determiniert ist. Man ist also nicht schuld dran, aber die andere Seite der gleichen Medaille ist, dass man nicht viel machen kann, um durch Ernährung oder Lebensstil es zu senken. Es ist erblich. Der erhöhte Wert hat im Moment drei, und ich komme gleich dazu, dass sich das vielleicht nächstes Jahr ändern könnte, im Moment hat der erhöhte Wert drei Konsequenzen. Erstens, insgesamt alles tun, dass das Gefäßrisiko niedrig wird. Also zum Beispiel noch ein Grund mehr mit dem Rauchen aufzuhören, weil Rauchen und erhöhtes Lipoprotein klein a ist eine besonders bösartige Kombination. Also alle Risikofaktoren gut einstellen. Zweite Konsequenz, das Cholesterin gut senken, das LDL-Cholesterin, weil wir wissen, dass wenn wir das Cholesterin gut senken, das insgesamt das lipidbezogene Risiko, und dazu gehört eben auch dieses Lipoprotein klein a bezogene Risiko, gut gesenkt wird. Und drittens ist das eine Gelegenheit, die Familie zu screenen. Also wenn wir zum Beispiel eine Person haben, die einen Herzinfarkt hat und noch nicht so alt ist, dann kann man gucken, haben die Kinder das auch und kann verhindern, dass sie auch einen Herzinfarkt bekommen.
Reicht uns denn den Wert einmal festzustellen, um zu wissen, okay, besteht ein Risiko oder nicht?
Einmal bedeutet, die meisten von uns, die einen niedrigen Wert haben, da wird der Wert immer niedrig bleiben. Haken dran, es muss nicht wieder kontrolliert werden. Wenn er hoch ist, hat es diese drei Konsequenzen, die ich gerade geschildert habe, und es gibt einen gewissen Graubereich. Jetzt muss man wissen, dass dieser Lipoprotein klein a Wert doch eine gewisse biologische und vor allen Dingen eine analytische Variabilität hat. Das heißt, die Labormessung ist nicht so präzise, wie wir das zum Beispiel bei einem Blutsalz wie Kalium kennen, wo das immer tupfengenau in jedem Labor. Wenn wir dieselbe Probe dreimal hinschicken, kriegen wir dreimal den Wert. Und wenn wir dieselbe Probe zum Nachbarlabor schicken, kommt auch der gleiche Wert raus. Leider ist es beim Lipoprotein klein a so nicht, sondern es kann mal um 10-20% nach oben und nach unten. Da haben wir dann schon eine ganz schöne Spanne. Abweichen. Und wenn jetzt noch zu dieser Veränderung eine biologische Variabilität dazukommt, dann landen wir schnell bei Veränderungen, die auch mal ein bisschen größer sein können. Das heißt, wenn man das zweite Mal misst, kommt immer eine andere Zahl raus als beim ersten Mal. Und die Zahl ist mehr oder weniger ein bisschen höher und ein bisschen niedriger und führt eigentlich ganz oft zu Verunsicherungen und Fehlinterpretationen. Ja. Im Moment würden wir, wenn es erhöht ist, dann ist und bleibt es erhöht. Ob es dann noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger erhöht ist, hat im Moment keine Therapiekonsequenz. Es ändert nichts an den drei Dingen, die ich gerade gesagt habe. Es ist richtig, das Lebensalter spielt gegen uns und speziell bei den Frauen ist es so, dass das Lipoprotein klein a nach der Menopause ein bisschen ansteigt. Wenn man also, und das ist jetzt ein Spezialsonderfall, ein seltener Spezialsonderfall, in so einem Graubereich ist und tatsächlich die Frage, soll ich jetzt zum Beispiel ein Statin einnehmen oder nicht, tatsächlich am Lipoprotein klein a hängt, dann ist es sinnvoll, das nach der Menopause nochmal zu bestimmen. Das ist ein seltener Spezialsonderfall.
Ja.
Anders wird es einmal aussehen, wenn wir Medikamente hätten, die wir im Moment ja noch nicht haben, haben wir noch nicht ausgesprochen, aber muss man einmal deutlich sagen. Wenn wir Medikamente hätten, mit denen wir dieses Lipoprotein klein a selber senken könnten, wenn es jetzt solche Therapien in die Apotheke schaffen und man jetzt jemanden behandelt, dann wird man natürlich im Rahmen der Behandlung natürlich das Lipoprotein klein a auch kontrollieren. Dann würde diese Empfehlung in dem Moment dann natürlich nicht mehr gelten.
Ist denn schon relativ klar, wo so eine Grenze liegt,
Also ab 125 Nanomol pro Liter gilt es als erhöht oder 75 Milligramm pro Deziliter. Auch hier gibt es blöderweise zwei Einheiten. Das sind aber im Moment Abschätzungen, die sich aus der Epidemiologie ergeben. Die sind begründet. Das ist aber noch ein bisschen was anderes als Grenzwerte, wie sie beim Blutdruck oder beim Cholesterin bekannt sind. Weil da haben wir die Studien ja schon, wo wir gesenkt haben und geguckt haben, wer hat eigentlich einen Vorteil davon gehabt und wer nicht. Mhm. Das heißt, auch das ist im Moment eine bestmögliche, es geht nicht besser, das ist auch begründet, Abschätzung. Aber die definitive Information, wer profitiert eigentlich, wie hoch ist eigentlich zu hoch, solche Dinge werden wir erst wissen, wenn wir die Studien haben. Die gute Nachricht ist, es kommt jetzt die erste große Studie, diese Horizon-Studie. Und es sind aber schon mehrere weitere große, gute Studien mit echten Endpunkten, randomisiert und so weiter, also richtig gute Studien, die sind auf dem Weg. Und wir werden da viel lernen, um diese wichtigen Fragen dann auch besser beantworten zu können.
Mhm. Guter Zeitpunkt, tatsächlich zu switchen, nämlich zu dem, was es an neuen Studienerkenntnissen gibt für unser Update. Und wir haben da vielleicht noch vorher gibt es ein paar Neuigkeiten zu einer Wirkstoffgruppe, die es schon gibt, nämlich die sogenannten PCSK9-Hämmer. Da gab es zum Beispiel eine Studie mit einem Wirkstoff, Evolocumab, der hat von sich reden machen, dass er tatsächlich schon in einer sehr frühen Phase, also bei Menschen mit erhöhten Fettwerten, aber noch keinem Schlaganfall oder Herzinfarkt, dann trotzdem das Risiko hat senken können, dass so ein Herzinfarkt überhaupt erstmalig auftritt. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Könnte das nochmal einen Therapiewandel, wenn sich das bestätigt, ergeben?
Also es ist eine ganz wichtige Studie und sie unterstützt unsere Leitlinien. Und sie unterstützt dieses Konzept, was wir vorher gemeinsam schon besprochen haben, nämlich Risiko. Es gibt geringes, mittleres, hohes, sehr hohes Risiko. Und danach richtet sich der Vorteil von einer Therapie. Es gibt so eine zweite Begrifflichkeit, die wir immer wieder hören. Das ist die sogenannte Primär- und Sekundärprävention, wo man sagt, jemand hatte schon einen Herzinfarkt, dann ist es Sekundärprävention, oder er hat noch keinen Herzinfarkt, dann ist es Primärprävention. Das ist nicht zutreffend, weil man damit unter Umständen Menschen eine Therapie vorenthält. Man hat eine Reihe von Plaques in einem Gefäßabschnitt. Beim Herzinfarkt ist eine davon geplatzt. Das verändert zunächst mal die anderen nicht. Das heißt, es ist im Prinzip Zufall, ob das passiert ist oder nicht. Alle, die viele Plaques haben, profitieren in Bezug auf die Reduktion von Herzinfarkten davon, dass man die Lipide senkt. Insofern ist das Risiko das Entscheidende. Und das hat diese Studie nochmal neu gezeigt mit dem PCSK9-Antikörper Evolocumab, die Vesalius-Studie, die eingeschlossen hat Personen, die schon hohes Risiko hatten. Das waren jetzt nicht irgendwie Gesunde, aber eben noch kein Herzinfarkt. Und die profitieren. Und auch die mit dem hohen Risiko, die noch nicht so viel Atherosklerose haben, profitieren auch. Mhm. Und es gab eine zweite Studie, die auch zeitgleich vorgestellt wurde, jetzt auf dem Kongress in das American College of Cardiology. Die AIDS-PAVE-Studie von koreanischen Kollegen, die haben eine Strategie geprüft, nicht ein bestimmtes Medikament. Und haben gesagt, Menschen mit hohem Risiko, entweder werden sie gesenkt auf unter 55 oder auf unter 70 Milligramm pro Deziliter. Und da hat man gesehen, dass auch die stärker gesenkt wurden, die haben besser profitiert. Also es liegt tatsächlich an der LDL-Senkung. Also diese Studien unterstützen auch mit den Zahlenwerten genau diese Empfehlungen, die wir eigentlich schon seit Jahren gemacht haben.
Also am besten einfach das Arsenal an Medikamenten, was vorhanden ist, dann auch wirklich sinnvoll nutzen, um das zu erreichen, was man erreichen möchte, nämlich die Lipidwerte in einen niedrigen Bereich zu senken.
Ganz genau, ja.
Mhm. Könnte ja gerade bei den PCSK9-Hämmern auch nochmal sich verändern, wenn eben diese auch noch sehr teuren PCSK9-Hämmer billiger würden. Und dann, jetzt müssen sie noch gespritzt werden, ist ja auch in der Pipeline, vielleicht Medikamente irgendwann vorhanden sind, die man als Tablette einnehmen kann.
Genau, also es gibt jetzt wirklich spannende Entwicklungen. Dieses PCSK9 ist ein sehr guter Angriffspunkt für Medikamente. Wir haben jetzt diese Antikörper, die sehr gut funktionieren. Wir haben ein RNA-Medikament, was gut funktioniert und jetzt in fortgeschrittener klinischer Entwicklung, also auch schon in diesen sogenannten Endpunktstudien, sind zwei verschiedene Tabletten, die, also es ist jeweils eine Tablette, die man einmal am Tag einnimmt. und die auch an diesem PCSK9 angreifen. Und es sieht so aus, als würden die auch das LDL-Cholesterin um 50-60% zusätzlich zu den anderen Medikamenten senken können. Und das könnte nochmal die Möglichkeiten erweitern. Es könnte für diejenigen, die lieber Tabletten haben als die Spritzen, eine Alternative sein. Es könnte dazu beitragen, tatsächlich, dass die Verfügbarkeit besser wird, insgesamt auch weltweit. Und es würde noch als letzten Punkt auch die Möglichkeit, jetzt spreche ich aber in die Zukunft gerichtet, ermöglichen, dass man auch da Kombinationstabletten vielleicht anbietet. Und dann könnte man sich gut vorstellen, dass wenn man so einen oralen, wie man das nennt, also einen PCSK9-Hämmer in Tablettenform, wenn man den kombiniert, zum Beispiel mit einem Statin, dass man dann vielleicht sogar mit so einer Tablette das LDL-Cholesterin um 80% senken könnte, mit einer Tablette. Und das wäre natürlich eine weitere wichtige Therapiemöglichkeit.
Mhm. Ja, und wenn dann, was Sie angesprochen haben, noch die neuen Substanzen tatsächlich irgendwann auch zugelassen sind gegen das LPA, also noch einen weiteren Risikofaktor für unsere Gefäßgesundheit, dann hat man wahrscheinlich wirklich gute Medikamente an der Hand, um Patienten noch mehr zu helfen und das Mortalitätsrisiko, darum geht's ja dann oft, also das Sterberisiko oder zu senken.
Also, es ist wirklich die Evidenz überwältigend, dass ein Großteil unserer Arteriosklerose verhinderbar ist. Mhm. Arteriosklerose, Gefäßverkalkung ist eine verhinderbare Situation. Ein Großteil davon. Und wir haben mit den zwei Schrauben Blutdruck und Cholesterin die entscheidenden Hebel in der Hand, tatsächlich einen Großteil zu verhindern. Ja, und das ist jetzt die gemeinsame Aufgabe, dass wir das auch auf die Straße bringen.
Und dass die Wirkstoffe gegen das LPA, LP klein a, die sind sozusagen ein Add-on. Also ja, wie viele Menschen haben überhaupt erhöhte Werte?
Ja, genau. Also da ist jetzt die Frage, was definiert man als erhöht? Ne? Die Grenzwerte, die ich da vorhin genannt habe, da wäre man schon so bei 10-20% der Bevölkerung. Jetzt muss man mal sehen, wie die Studien ausgehen. Wir werden sehen, und jetzt spreche ich im Konjunktiv, ob vielleicht diejenigen mit den ganz hohen Werten besonders von so einer Senkung profitieren. Dieses Lipoprotein klein a, jetzt wird es ein bisschen komplex, ist nicht normal verteilt. Das heißt, wir haben eher eine kleine Gruppe, die sehr, sehr hohe Werte haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auf jeden Fall sehr stark profitieren. Und dass es aber andere Gruppen gibt mit moderat erhöhtem Lipoprotein klein a, wo wir mal sehen müssen, wie groß die Effekte sind. Und dann werden wir das beurteilen können. Aber dafür braucht man Daten, Zahlen, Fakten. Ist vielleicht jetzt viel zu viel Spekulation. Die gute Nachricht ist, es ist gar nicht mehr so lange hin, dass wir das dann vernünftig besprechen können.
Ja, sehr spannend. Gibt dann wieder Anlass für ein weiteres Podcast-Gespräch. Vielleicht, wenn Sie abschließend noch für Patienten mit Fettstoffwechselstörungen so eine Take-Home-Message formulieren müssten. Wie finden Patienten derzeit nach dem aktuellen Wissensstand eine langfristig sinnvolle, sichere und alltagstaugliche Lipidtherapie?
Also diejenigen, die unseren Podcast bis zum Ende gehört haben, die sind schon mal auf der Gewinnerseite. Die interessieren sich für ihre Gefäßgesundheit und die Personen interessieren sich dafür, was kann ich tun, um meine Gefäße gesund zu halten, oder wenn ich schon eine betroffene Person bin, was kann ich tun, damit es nicht weiter fortschreitet. Ja, und das ist das Nichtrauchen und die körperliche Bewegung im Lebensstil, und dann ist es der Blutdruck und dann ist es das Cholesterin. Und was kann man selber tun? Die Werte kennen, den eigenen Zielwert kennen und dann mit Ärztin und Arzt eine passende Therapie finden. Und da ist die moderne Sichtweise, wie beim Bluthochdruck auch, dass wir frühe Kombinationen einsetzen. Also zum Beispiel, wenn man eine Person ist, die schon betroffen ist, zum Beispiel schon mal einen Herzinfarkt hatte oder einen Stent bekommen hatte, man will wirklich das LDL tief senken, ist in vielen Fällen eine Kombination aus einem Statin mit dem zweiten Wirkstoff Ezetimib in einer Tablette. Und da gibt es viele Möglichkeiten, dass das auch generisch, also nicht mehr teuer, als Tablette zur Verfügung steht. Das ist zum Beispiel dann für solche Personen ein sehr, sehr guter Weg. Aber Cholesterin im Blick haben, die Werte kennen und gucken, ob man seinen Zielwert erreicht. Das wären vielleicht die Tipps.
Sehr wichtig. Und damit Das war Impuls zum Thema moderne Lipidtherapie. Und vielen Dank, Professor Laufs, für die vielen wichtigen Tipps und eine verständliche Einordnung.
Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Ney.
Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, aus dieser Folge also eine Sache mitnehmen sollten, dann diese. Es geht nicht darum, irgendwie nur einen Wert zu senken, sondern darum, das Risiko zu verstehen. Und nehmen Sie daher gerne den nächsten Arzttermin zum Anlass, gezielt nach Ihrem individuellen kardiovaskulären Risiko, nach Ihrem LDL-Wert, den nächsten sinnvollen Schritten zu fragen, die zu Ihren Begleiterkrankungen und zu Ihrem Alltag passen. Machen Sie auch gerne den Herzrisikotest zum Beispiel auf der Website der Deutschen Herzstiftung unter www.herzstiftung.de/risiko. Denn er gibt Ihnen eine Orientierung, wie hoch das Risiko ist, in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Da brauchen Sie übrigens auch die Cholesterinwerte. Ja, und wenn Ihnen diese Folge geholfen hat, abonnieren Sie den Podcast, empfehlen Sie uns weiter. Und ich danke fürs Zuhören. Und dann freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind bei Impuls. Wissen für Ihre Herzgesundheit.